mein Ding. Engagiert in Templin.
Und Umgebung.
Der Podcast. Ich bin Jerry Anarika und heute bin ich mit Sibylle Lipski und Ursula Heise in Templin. Beide haben ehrenamtlich den Brotkorb in Templin gegründet. Einen Ort, an dem Lebensmittel an Bedürftige verteilt werden. Wir werden gleich über diese Initiative und ihre Gründerinnen erfahren, also los geht's. Erzählt uns ein bisschen über euch selbst.
Ich heiße Sibylle Lipski und bin 61 Jahre alt. Ich wohne jetzt seit 40 Jahren in Templin, habe eine große Familie, wohne in Kreuzkug und ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr offen ist, sehr freundlich ist und auch schon immer irgendwo mich engagiert habe. Zurzeit bin ich in mehreren Funktionen tätig. Ich bin Stadtverordneter hier in Templin und seit fast 14 Jahren auch schon Ortsvorsteher in meinem Dorf in Pietznik. Und seit 5 Jahren bin ich in Templiner Brotkorb aktiv, den ich mit aufgebaut habe und der mir bis heute auch noch viel Freude macht.
Ich bin Uschi Heise, bin in Templin geboren, bin 71 Jahre alt, habe mich ein bisschen in der DDR rumgetrieben, um dann wieder nach Hause zu kommen. War bis zum Eintritt in mein Rentenalter 2016 26 Jahre stellvertretende Bürgermeisterin dieser Stadt, was mich sehr ausgefüllt hat. Und wusste, wenn ich dann in den Ruhestand gehe, suche ich mir irgendein Ehrenamt, was mir Spaß macht. Aufgrund meiner Funktion hatte ich natürlich viele, viele, viele Angebote, aber mir erbeten, mich zunächst in Ruhe zu lassen, sondern um mir meinen Weg selber zu suchen. Dann kam der Brotkorb. Den Brotkorb gibt es jetzt 5 Jahre. Wir haben 2017 angefangen.
Wir wollen den Leuten helfen. Ursprünglich ging es auch um eine Suppenküche, die ja nicht realisierbar war hier in Templin. Aber wir haben gedacht,
wir retten Lebensmittel. Wir waren anfangs erschüttert, beschämt, was so alles in den Abfall gehen muss, weil es in Deutschland nicht mehr so weiter verwertet werden darf. Mit welcher Qualität, welcher Menge und in welchem Umfang wir Lebensmittel bekommen, macht uns stolz, dass wir sie retten und bedürftigen Leuten weiterreichen können. Es ist viel Arbeit. Es macht viel Spaß, es bringt uns mit Leuten zusammen und was das Wichtigste ist, es hilft.
Und wir bekommen den Dank von den Leuten, die sich was holen können, bei uns auch immer wieder zurück. Und das motiviert, immer weiterzumachen. Und wir hoffen, dass nach Corona wir auch wieder unser kleines Kaffee aufmachen können, wo denn die Leute, die sich die Lebensmittel holen, auch noch eine Tasse Kaffee kaufen können und dann auch miteinander reden können, was doch noch nebenbei sehr wichtig ist. Ne? Viele Freundschaften sind nebenbei entstanden. Man fühlt mit den Leuten mit, man kennt ihre Lebensgeschichte schon. Und das ist manchmal wie eine große Familie. Das ist, und das ist es, ne? Dieses Miteinanderreden. Gerade diese Menschen, die zu uns kommen, die haben ja nicht so ein großes Umfeld und die fühlen sich dann auch geborgen, ne? Und warten eben darauf, dass man mehr macht. Wir haben ja auch Veranstaltungen zum Beispiel gemacht.
Wir haben Sommerfest, wir haben Frühlingsfest, wir haben Frauentag, wir haben Weihnachten, wir haben immer ein sehr schönes Weihnachtsfest. Naja, wir stellen fest, dass sich im Laufe dieser Zeit wirklich tolle soziale Kontakte geknüpft haben. Und dieses Rausholen aus der Isolation, ja, wirklich.
Wir machen um 10 auf, die Essen sind um 8:30 da, damit sie Zeit zum Spatzen haben.
Und wie ist die Idee dieser Initiative entstanden?
Ja, die Idee war geboren durch Kirchens und durch unseren Trägerverein Hilfe gegen soziale Not in Templin. Wir wollen Templiner Bedürftige auch mit Lebensmitteln versorgen.
Und dadurch ist das so, hat sich so entwickelt mit den Gesprächen und haben wir ja auch einen tollen Partner, das muss man sagen. Wir haben die WOBA als Partner. Die hat uns diese Räume zur Verfügung gestellt. Wir erwirtschaften von dem Geld, was wir jetzt auch nehmen. Jetzt muss ja ein Unkostenbeitrag gezahlt werden von 2 Euro, damit wir auch eben die Nebenkosten bestreiten können, unser Fahrzeug bestreiten können, was wir vom Leserhilfswerk, vom Nordkurier bekommen haben. Also wir haben auch von außen sehr viel Unterstützung. Die Stadt unterstützt uns. Wenn wir Probleme haben, haben wir dort auch immer ein offenes Ohr. Das ist für so eine Initiative sehr wichtig, dass man nicht alleine, nicht das Gefühl hat, dass man alleine dasteht. Das muss ja alles organisiert werden. Auch die Abfahrt der Lebensmittel, die Aufbereitung, die Leute, die Ehrenamtler müssen eingesetzt werden. Die Finanzen müssen gemacht werden. Es ist nicht nur so, dass wir hinkommen, ausgeben, wieder weggehen. Ne? Da ist ja noch ein bisschen was drumherum zu organisieren. Und das haben wir vor 5 Jahren gemacht. Und das läuft eigentlich schon immer gut, weil es einfach funktioniert hat. Nur ist ja unser Glück gewesen, dass wir zwei nicht ganz so unbeleckt in Organisation sind. Ne? Das macht sich denn ja auch immer gut. Und auch schon bekannt waren. Das hat uns das schon ein bisschen den Start sehr erleichtert.
Dann ging es ums Akquirieren von Leute. Irgendwann kam dann einer zu mir und gut, das ist mein Ding, da spiele ich mit.
Wie, als Ehrenamtler?
Ja, als reiner Ehrenamtler. Wir haben schon so ein bisschen davon profitiert, dass man uns in Templin kennt. Wenn die da sowas machen, kann das nicht so ganz blöd sein.
Ja, wir machen mit.
Ist ja einfach so. Haben dann aber auch ganz schnell gute Helfer mitgefunden. Wir haben auch wirklich sozial schwierige Mitarbeiter, die auch gerne, die sind auch aus ihrer Isolation raus, haben bei uns mitgearbeitet, haben jetzt einen festen Kreis.
Und wie viele Freiwillige arbeiten im Brotkorb?
Na, ich denke, 12 sind wir jetzt insgesamt. Ja. Mit Kraftfahrer 12 Leute.
Und wie viel Bedarf gab und gibt es in Templin, um diese Initiative am Laufen zu halten?
Ja, Templin ist eine Kleinstadt. Es kennt im Prinzip jeder jeden. Und man weiß, dass es vielen nicht gut geht. Ich glaube nicht, dass in Templin definitiv einer gehungert hat. Aber es geht halt vielen nicht gut. Und wenn man helfen kann, soll man helfen. Wir haben im Durchschnitt 20 bis 30 Kunden. Wir hatten uns gewünscht, dass mehr Rentner kommen. Da gibt es ja auch wirklich viele, denen es nicht so gut geht. Aber der Durchschnittsrentner, so ich sag mal in meinem Alter, der sagt, nein, das brauche ich nicht, da schäme ich mich. Ich bin immer mit meinem Geld ausgekommen, das komme ich auch jetzt mit aus. Da sind wir noch nicht rangekommen, also da besteht ein gewisser Vorbehalt bei.
Und warum?
Ja, weil so schlecht geht uns nicht, ist die Generation. Wir sind immer ausgekommen und wir kommen auch jetzt aus. Also dieses Echo kriegen wir auch, wenn wir Leute persönlich ansprechen. Du brauchst dich nicht schämen, komm doch. Du hast ja auch nur so eine Mindestrente, dann kannst du vielleicht mal ins Kino gehen. Ich bin immer ausgekommen, ist schon gut, vielen Dank. Ich kann ja mal gucken kommen, aber ach, Schamgefühl betteln, leider.
Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt sagen können, in Templin braucht niemand Hunger. Wir haben immer ein offenes Wort, wir sind auch immer für Problemfälle da. Es gibt ja auch immer auch mal Ausnahmen oder auch während der Corona-Zeit, wie wir geschlossen haben, hatten wir Problemfälle, die wir dann trotzdem versorgt haben. Ne, da waren wir dann auch da. Man kann auch über andere Sachen mit uns reden. Das ist eigentlich auch nicht bloß über Lebensmittel. Ne? Wenn man andere Probleme hat, wo wir helfen können, dann helfen wir natürlich auch. Wir haben ja auch Kooperationen, gerade wie mit dem Templiner Leuchtturm. Ne?
Analphabetenlesetag. Ja. Und also wir haben schon viel gemacht und hoffen, dass wir jetzt alsbald wieder ein bisschen lockerer werden können und nicht nur Einzelabfertigung und raus durch Corona.
Und wir wünschen uns natürlich, und das muss man hier auch nochmal klar und deutlich sagen, dass eben wirklich noch mehr Menschen kommen, die es brauchen. Die brauchen sich nicht zu schämen bei uns.
Ja, und wenn wir dann wieder Kaffee anbieten dürfen, dann haben wir ja auch eine kleine eingerichtet, dann haben wir einen Treffpunkt. Dann müssen wir schon sehen, dass wir irgendwann dann mal auch selber Feierabend kriegen. Dann haben wir auch schon den großen Besen.
Dass die Leute auch mal. Aber sagt uns, was motiviert euch, zweimal pro Woche ehrenamtlich zu arbeiten und diese ganze Initiative zu organisieren?
Ja, da hat ja Uschi vorhin auch schon gesagt, wir sind ja beides Menschen, die sehr aktiv sind. Und man sucht sich da auch einen Ausgleich. Bei mir war es nun mehr so ein Schicksalsschlag. Ich hatte vor 14 Jahren ganz schweren Verkehrsunfall, war auch Jahre zu Hause und konnte mich eigentlich nicht engagieren. Und ich brauchte jetzt wieder eine Aufgabe. Ich brauchte einfach eine Aufgabe, so wie Uschi nach der Rente brauchte ich eine Aufgabe, wo ich was machen konnte. Und diese Idee, die damals entwickelt wurde, da bin ich dann gleich angesprungen. Das hat mir gleich gefallen. Das war dann so mein Ding. Und habe dann auch gleich so ein bisschen die Zügel in der Hand genommen, das ein bisschen koordiniert. Und so ist das entstanden. Und ich musste, und dann wird Uschi mir recht geben, immer wieder hinter Uschi, Mensch, kannst du nicht oder willst du nicht mir helfen? Und die hat dann immer noch gesagt, warte mal noch ein bisschen, ich muss mich erst sortieren. Und irgendwann war sie dann da und hat gesagt, so, jetzt bin ich da. Und das ist das Schöne. Da sind wir ein total gutes, eingespieltes Team. Und deswegen macht das sicherlich auch Spaß. Weil man freut sich, man genießt es auch, dass man dann auch mal zusammensitzt, mal sich unterhält. Wir kennen uns gut. Wir kennen die Familie mittlerweile schon. Ne? Und das ist es. Ne? Und wir haben ja gesagt, dieses Miteinander und Füreinander. Das ist im Brotkorb ganz doll wichtig. Ne? Oder dieser persönliche Aspekt, den wir im Brotkorb haben. Das ist so eine Motivation, die wir erhalten wollen.
Ich müsste nicht, ich habe genug zu tun.
Ja.
Haus, Hof, Garten, Enkelkinder. Aber du kannst doch nicht immer nur am eigenen Saft schmoren. So ein bisschen was nach außen bringen. Als ich in Ruhestand ging, durfte endlich haben meine Kinder gesagt, so Mama, jetzt bist du für uns da. Endlich.
Und?
Ja, ist ja in Ordnung. Sie sollten ja irgendwann mal zu ihrem Recht kommen. Aber nur? Nein. Deswegen, man muss auch ein bisschen nach außen gehen. Man kann noch was leisten und man kann anderen helfen. Wir arbeiten nachhaltig und tun damit richtig was Gutes.
Wie würdet ihr die Brücke zwischen Überfluss und Mangel definieren?
Da klafft
ein. Was heißt Überfluss und Mangel?
Da klafft doch aber.
Ja, Überfluss, du gehst in den Laden und wirst totgeschlagen. Vom Angebot her. Du gehst jetzt, sag ich mal, als jemand, der sich das nicht leisten kann, in solchen Laden rein. Es erschlägt dich erstmal. Du weißt, du kannst es nicht leisten, nimmst was, gehst wahrscheinlich schnell wieder raus. Dieses Angebot ist doch eigentlich viel zu groß. Das muss in meinen Augen nicht sein. Und schon gar nicht diese Transportwege, die hinter diesen Waren stehen. Ist ja auch teuer und dann so verschleudert und eingekauft werden, dass sie eigentlich nie richtig verkauft werden können. Und dadurch entstehen auch viele Lebensmittel, die eigentlich, wenn sie nicht mehr so aussehen, da landen für uns Gutes. Wir können sie wieder rausgeben für wenig Geld. Ne?
Aber mit diesem Überfluss bin ich heute noch nicht bereitet, bis zum Ende zu akzeptieren. Weil warum brauchen wir 50 Sorten Käse? Und dann ist da noch irgendwelcher chemische dabei, der dann irgendwo mit Erdöl gemacht wird. Und das ist für mich der pure Überfluss. Wir leben in Deutschland in einer vollkommen dekadenten Überflussgesellschaft. Das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Und dann hast du diejenigen, die da rein müssen mit ihrem Mini-Portemonnaie, die nicht hungern. Also in Templin, hatten wir ja eingangs gesagt, in Templin muss da auch vor uns keiner hungern. Aber wir füllen eine riesengroße Lücke im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, weil wir standen wirklich mit Tränen in den Augen und haben uns geschämt und haben gesagt, das in unserer Kleinstadt. Diese Mengen an Ware werden einfach vernichtet. Und da war, haben wir gesagt, wir dürfen nie wieder zumachen. Oh. Wir müssen alles dran setzen. Auch wenn man manchmal sagt, ich will jetzt nicht mehr. Ist so anstrengend. Aber es geht so nicht.
Nachhaltigkeit ist aber noch was anderes. Ne? Wir bereiten ja auch die Lebensmittel vor. Also wir putzen sie, machen das, was schon welk ist, ab und so und sammeln das denn. Und das kommt dann auch noch auf den Gnadenhof im Kreislauf. Na, es wird noch verfüttert. Ja. Also da tun wir nur auch noch was Gutes und helfen dem Gnadenhof, indem wir die Lebensmittel, die in unseren Augen jetzt nicht mehr so zum Rausgeben sind, dass die an die Tiere kommt. Also das ist für mich Kreislauf. Es wird von Anfang an alles verwertet.
Welchen Betrag gilt eine Person in Deutschland als arm oder eher einkommensschwach?
Wir sprechen ja von Armutsgrenze. Ne? Da hatte ich ja die Woche gerade einen Artikel in der Zeitung gelesen, bei 1200 Euro. Alles, was darunter ist, ist Armutsgrenze.
Was sind eurer Meinung nach die Ursachen für Armut?
Das ist schwierig. Die Ursachen sind vielfältig. Darf man ja die Geschichte dann nicht vergessen. Wir kommen ja aus der DDR, wir sind DDR-Bürger und in der DDR gab es damals keine hohen Gehälter. Das war einfach so. Wir hatten nicht viel Geld und die Zeit war so kompliziert. Viele haben nach der Wende keine Arbeit gefunden. Die sind gleich in die Arbeitslosigkeit reingerutscht. Manche sind nie wieder rausgekommen und konnten keine Rentenpunkte sammeln. Und das ist jetzt die Generation, die in Rente geht. Ich kann da ja von mir sprechen. Ich bin 1960 geboren. Ich bin jetzt 61 Jahre alt. Ich habe genau diesen Prozess mitgemacht. Also wenn du heute jemandem erzählst, für was für ein Gehalt du gearbeitet hast, dann lachen die sich scheckig. 400, 500 Euro war unser Gehalt. Da kann das natürlich nachher, wenn es auf die Rente gerechnet wird, nicht viel rauskommen. Und wenn du dennoch nur Arbeitslosigkeit dazwischen hattest oder die Arbeitslosigkeit durch Maßnahmen mal kurz unterbrochen hatten, wo ja auch kein Geld verdient worden ist und kommt von diesen Maßnahmen dann praktisch wieder in die Rente rein, kann das keine vernünftige Rente werden. Das geht einfach gar nicht. Ne? Und das kann man auch nicht ändern. Man kann das nicht ändern, in meinen Augen. Man kann nur die Hilfsangebote ändern. Also es muss hier für die Leute die Hilfe von außen kommen. Denen muss geholfen werden. Die, die Hilfe brauchen, sollen sie bekommen. Andersrum ist auch, die, die Hilfe brauchen, müssen auch kommen und sie entgegennehmen. Das ist ja auch noch so. Ne? Die Hilfe ist da, sie muss in Anspruch genommen werden. Aber das muss der einzelne Mensch schon alleine machen. Der muss sich halt helfen lassen. Das ist der Punkt. Aber das ist, denke ich mal, mit den niedrigen Renten einfach auch eine Geschichtssache, in meinen Augen.
Und was bringt euch eure ehrenamtliche Arbeit? Was gewinnt ihr dadurch?
Das ist ein Brotkorb. Die gehen eben raus und sagen Danke und schönes Wochenende und freuen sich und ihr habt mir wieder geholfen. Vor kurzem haben wir eine Frau gehabt, die hat sogar geweint, dass wir geholfen haben, weil die wirklich das brauchen. Und das ist das, was mich so treibt. Also wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen dankbar sind, dass sie das schätzen, was ich mache. Ja. Wenn das verloren geht und ich nicht mehr diese Befriedigung für mich habe, ist es schwer. Klar gibt es auch mal Zeiten, wo ich sage, so jetzt Schluss. Noch deutlicher. Mein Mann sagt manchmal, warum tust du dir das an? Dann merkt man denn schon, dass es auch Momente gibt, die nicht so einfach sind. Auch für uns nicht so einfach zu kompensieren sind. Also wir sitzen dann ja auch mit uns und hadern manchmal mit uns, ob das der richtige Weg ist. Das musst du dann auch für dich selbst entscheiden. Ne? Tut es dir noch gut oder tut es dir nicht gut?
Sich ehrenamtlich engagieren.
Ja, sich zu engagieren, ne? In welcher Art und Weise auch immer. Oder wo es dir noch Spaß macht. Denn nichts ist schlimmer im Ehrenamt, wenn du was machst und das macht dir keinen Spaß. Dann nimmt dir das auch keiner mehr ab. Ne? Und man muss einfach die Lust am Ehrenamt wieder wecken. Ne, das muss Spaß machen und das muss geachtet werden.
Aber nicht zum Selbstzweck und uns selbst zu beweihräuchern.
Nein.
Das ist einfach unsere Natur. Das und wenn ich mir das so angucke, so ist meine Familie gewachsen. Mhm. Wir waren immer für andere da. Und so sind meine Enkelkinder glücklicherweise auch. Die sind immer für andere da. Das brauchst du einfach. Du kannst doch nicht dumm, faul im eigenen Saft vor dich hinschmoren. Aber so triffst du auch immer auf Leute, die dich dann anfragen und sagen, warum machst du das? Hast du dein Leben lang nicht genug gearbeitet, hast du nichts? Du kannst immer sagen, du sei doch mal ganz ruhig. Komm doch mit.
Was ist euch im Leben wichtig oder eure Werte?
Meine Werte? Ich möchte glücklich sein. Das ist ich möchte glücklich leben. Ich möchte im Frieden leben, was ja heute ganz besonders wichtig ist, was mir auch die gegenwärtige Situation auch ein wenig Angst macht international. Ich möchte, dass meine Familie glücklich bleibt, dass sie gesund bleibt. Das ist für mich auch so eine Priorität, die ich ganz habe. Meine Werte, ich möchte so lange, wie es geht, Ehrenamt machen. Ich möchte auch ab und zu mal, dass mal einer sagt, das hast du gut gemacht. Das ist manchmal doch ein bisschen wenig, sag ich mal so. Dann bist du ein bisschen frustriert, aber das muss man mit sich selber ausmachen. Ich möchte meine Funktion oder meine ehrenamtlichen Funktionen so gut wie es geht weiter und noch ein paar Jahre ausfüllen.
Und bei dir?
Ich bin ja nun 10 Jahre älter als du. Da verschieben sich so ein bisschen die Wertigkeiten. Ich bin stolz und dankbar über jeden Tag, den ich selbst gemeistert habe. Ich handwerke gerne, ich habe ein super soziales Umfeld. Ich habe super Freunde und wenn ich dann noch gesund bin, will weitermachen, so lange wie es geht, alt werden wir von alleine. Und das ist meine Wertigkeit. Ich bin über 70, da kommt nicht mehr viel, aber das, was dann noch kommt.
Naja,
stimmt mich. Naja, nein, also, das hört sich jetzt so, um Gottes Willen, aber die Zeit, die man noch hat.
Habt ihr ein Lebensmotto?
Bleib optimistisch, guck nach vorne und behalte dein Herz und trag's auch auf der Zunge.
Schön. Mein Lebensmotto ist immer, man sagt niemals nie. Sag immer, ja, man sagt immer, mir passiert sowas nicht. Das kann man nicht sagen, also es passiert. Und deshalb ist es so, auch wenn es mir jetzt gut geht, kann es sein, dass es mir übermorgen nicht mehr gut geht. Und das, deswegen sage ich immer, sag niemals nie.
Ja, hast recht.
Was wünscht ihr euch für die zukünftige Entwicklung der Brotkorb in Templin?
Wir haben uns so durchorganisiert, wir sind in dem Sinne glücklich. Also wenn, ich sag mal, wenn diese Beständigkeit bleibt, dann das ist der größte Wunsch, den man eigentlich haben kann. Und wenn wir dann noch erreichen, dass noch mehr Leute unsere Hilfe in Anspruch nehmen, dass wir noch mehr, viel mehr Leuten helfen können, dann sind wir noch glücklicher.
Und zu Thema Nachhaltigkeit, was würdet ihr in Templin laut sagen?
Jeder sollte mit dem, was er macht, was er genießt, was er hat, sorgsamer umgehen.
Richtig.
Alles, was man sollte wieder auf diesen Pfad kommen, dass man das schätzt, was man hat, das Leben. Wir leben doch, ich sag mal, manchmal sage ich immer, uns geht manchmal zu gut.
Natürlich.
Wir haben einfach vergessen, das zu schätzen, was uns das Leben bietet.
Wenn ihr eine Sache auf der Welt verändern dürftet, was wäre das?
Kriegstreiber abschaffen.
Ich denke auch, der ganze Begriff Krieg, der sollte der Vergangenheit angehören. Wir sind alle Menschen und jeder Mensch hat das Recht, in Frieden zu leben. Und wir sollten auch mal daran denken, das macht mir manchmal so ein bisschen Angst, wenn ich an meine Enkelkinder denke, was da auf uns kommen könnte. Und ich möchte nicht die letzte Generation sein, die ohne Krieg lebt. Ich möchte auch für meine Generation, die hinter mir kommen, wünsche ich mir, dass sie keinen Krieg erleben.
Ja, mehr Vernunft und gesunden Menschenverstand. Weniger Regeln, mehr gesunder Menschenverstand und Gefühl sollte wieder herrschen.
Wie kann man euch weiter unterstützen?
Indem ihr in eurem Rahmen, indem ihr weitertragt, das, was wir machen. Wenn ihr Menschen seht, die Hilfe brauchen, schickt die zu uns.
Ja.
Sagt denen, es gibt was in Templin. Da könnt ihr hingehen, da bekommt ihr Hilfe. Das ist das, unser Ansinnen weiterzutragen. Viele Menschen zu erreichen. Menschen, die es einfach brauchen. Und ihnen auch klar machen, dass sie keine Scham haben müssen. Dass es nicht schlecht ist, zu uns zu gehen. Das ist was Gutes. Und eben auch, wenn du jetzt so wieder sagst, nachhaltig ist, oft aus diesem Aspekt, ne, dass das verbraucht werden kann.
Und wie kann man sich bei euch engagieren? Gibt es noch Bedarf?
Im Moment gerade nicht. Also wir sind ja ein gut eingespieltes Team. Man kann immer mal nachfragen, aber...
Ich denke eher bei spontanen Veranstaltungen.
Ja.
Da brauchen wir grundsätzlich immer Hilfe. Dass man sagt, oder man signalisiert, also hier, ich bin derjenige und wenn du Hilfe brauchst, kannst du mich jederzeit ansprechen.
Wir sind am Ende dieser Folge angekommen und danke Ursula Heise und Sibylle Lipski für dieses schöne Gespräch und hoffe, dass der Templiner Brotkorb noch mehr Menschen erreicht und sich eine nette Gemeinschaft weiterhin entwickelt. Ich danke euch für eure Engagement.
Gerne.
Ne?
Ja.
Dieser Podcast wurde für euch produziert vom Regionalverband Nordbrandenburg der Johanniter-Unfallhilfe, gefordert durch das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat im Rahmen des Bundesprogramms Zusammen Teil durch Teilhabe.